ARD.
Voices of Brandenburg, Sonderstudio Deutschlandtreffen 1964 und Mitreden, Deutschland diskutiert. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Sonderstudio Deutschlandtreffen.
Hey, 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 heute ist was los an der Spree.
Pfingsten in Berlin. Deutschlandtreffen der Jugend in der Hauptstadt der DDR.
Ja, Sie sind vollkommen richtig, obwohl auf der 95,8 MHz im Berliner Raum klang es vor 60 Jahren am 15. Mai 1964 ab 5 Uhr genau so. Darum wird es gehen in dieser Medienmagazin-Ausgabe, aber auch um Voices aus Brandenburg oder Voices of Brandenburg, das werden wir alles noch klären. Und wir gucken voraus in den Montag, da startet beim Inforadio zumindest das neue Talk-Format Mitreden und wir werden einfach so ein bisschen reinhören, wie die Erwartungen sind, wie Flächenerfahrungen sind. Alles natürlich hier auf diesem Kanal.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ich bin Flora, ich bin aus Potsdam. Ich bin da aufgewachsen. Ich studiere Literaturwissenschaft und Publizistik/Kommunikationswissenschaft.
Ich bin David Wolf. Ich komme aus Woltersdorf bei Luckenwalde und habe die letzten Jahre in Rostock Politikwissenschaft und Soziologie studiert.
Mein Name ist Maria Drusiaka und ich komme aus Cottbus. Dort lebe ich auch, habe im Bachelor Soziale Arbeit studiert, habe mich dann aber nochmal entschieden, Richtung vielleicht auch Medien zu gehen.
Ja, das waren Flora, David und Maria. Sie sind 3 von 6, die seit Februar dieses Jahres das Programm Voices of Brandenburg durchlaufen. Hintergrund dieses Programms ist die Frage, wie deutsche Medien diverser werden können. Handlungsbedarf besteht jedenfalls, das besagen Studien. Demnach sind Menschen mit Migrationshintergrund ebenso unterrepräsentiert wie Journalistinnen und Journalisten, die eine ostdeutsche Biografie haben. Deren Perspektiven fehlen dann in der Berichterstattung. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg will das nicht so stehen lassen. Sie hat das Programm Voices of Brandenburg oder Brandenburg, das werden wir gleich mit Vera Linz klären, aufgelegt. Und dabei mithelfen soll, mehr ostdeutsche Stimmen in die Redaktionen zu bringen. Unterstützt wird die Initiative von Medienhäusern wie dpa, Pro7sat1, RTL, dem Deutschlandradio und auch der RBB mit Radio 1 und Radio 3 ist beteiligt. Wie gesagt, im Studio ist meine Kollegin Vera Linz. Sie hat sich damit eingehend beschäftigt, wie gut das funktioniert. Vielleicht aber erstmal, Vera, grundsätzlich zum Programm. Wie kann man sich das genau vorstellen?
Ja, das dauert 6 Monate, dieses Programm. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, im Februar ging es los, also noch bis Mitte August wird es laufen. Es gibt 6 TeilnehmerInnen, die durchlaufen Praxisstationen, erhalten journalistische Weiterbildung und werden dabei von je einem Mentor betreut. Und die Voraussetzung für ihre Teilnahme war eine ostdeutsche Perspektive, Interesse am Journalismus und ganz wichtig die Verwurzelung in Brandenburg. Dass nämlich unter normalen Umständen viel zu wenig Ostdeutsche in den Journalismus gehen, dazu gibt es nicht nur Daten, sondern das hat Eva Flecken, die Chefin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, selbst erlebt und deshalb hat sie Voices of Brandenburg angestoßen.
Wir waren ja auch lange Gesellschafterin der Electronic Media School, 50% Gesellschafterin, und wir haben da gesehen, wie schwierig es ist, in diesen Auswahlverfahren eigentlich eine gewisse Vielfalt der Bewerberinnen an den Tisch zu bringen. Und das war für uns der Startpunkt zu sagen, irgendwie fehlt es ein wenig an ostdeutschen Stimmen, wenn man sich diese Studien anschaut, in Redaktionen total unterrepräsentiert. Redaktionsleitungen umso mehr. Und lass uns doch mal versuchen, ostdeutsche junge Stimmen für den Journalismus zu begeistern.
Ja, und dass mehr ostdeutsche Perspektiven in die Medien hinein müssen, diese Forderung teilen alle Voices of Brandenburg, sowohl die Mentees als auch deren 6 Mentoren, die mit einer Ausnahme auch alle aus dem Osten stammen. Zum Beispiel Marike Reimann, geboren in Rostock. Sie ist heute 2. Chefredakteurin des Südwestrundfunks und sie kritisiert die stereotype Berichterstattung über Ostdeutsche.
Häufig werden Berichte über Ostdeutschland mit Plattenbauten oder Trabanten bebildert, um einem westdeutschen Publikum Orientierung zu geben. Ähnlich wie das bei anderen Minoritäten ist, etwa bei der Darstellung von Muslimen, werden Ossis generalisiert, als Kollektiv dargestellt, die Ossis, eine Masse mit einheitlichen Charakteristiken, die diese Masse auszeichnen und so weiter. Und wenn man sich das mal umgekehrt anschaut, dann werden Westdeutsche hingegen eher als individuelle Protagonistinnen gezeichnet mit diversen Charaktereigenschaften.
Ja, und hinzu käme, dass Anlass für die Berichterstattung über Ostdeutsche oft eine Krisenwahl ist oder Jubiläen. Und das merkt man eben zum Beispiel jetzt derzeit auch daran, dass wir in diesem Jahr 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland haben und man sieht, dass die Berichterstattung über die neuen Bundesländer signifikant höher ist, als es in den vergangenen Jahren zum Beispiel der Fall war.
Also schauen wir mal ganz konkret auf das Programm Voices of Brandenburg, wie ich jetzt gelernt habe, also deutsch ausgesprochen. Inwiefern können denn schon die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Perspektive mit einbringen? Also wie verläuft das Programm in der Praxis?
Naja, die trainieren das jetzt halt. Das ist so ein bisschen, wie man sich so ein Journalismusprogramm auch vorstellt. Man ist Teil der Redaktion, man lernt die Abläufe kennen und produziert selbst auch Inhalte. Bei Flora Böhl war das zum Beispiel so. Sie hat ihre erste Station einen Monat lang beim RBB hier bei Radio 1 absolviert und hat da auch Inhalte on air präsentiert.
Ich habe einen Beitrag über die AfD auf TikTok geschrieben und vertont. Letzten Freitag durfte ich dann ins Tierheim fahren und Reportage machen. Und ich habe auch sehr viel über Mariah Carey recherchiert, weil sie ja Geburtstag hatte.
Ja, und wer den Präsent hat, wird sofort erkennen, das war im März, als ich Flora Böke getroffen hatte. Und hören wir mal eine zweite Stimme von David Wolf, den wir auch eingangs in der Collage schon gehört haben. Der hatte seine erste Station bei der dpa absolviert.
Schon sehr beeindruckend, wie schnell dort alles getaktet ist, wie schnell diese Abläufe sind und die Redaktionssysteme. Die sind halt wirklich sehr auf dieses Nachrichtliche, auf das Schnelle abgestimmt. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Also man bekommt einen guten Einblick. Und bislang sind Flora, David und Maria sehr begeistert von ihrem neuen Arbeitsalltag, auch von der Zusammenarbeit mit den MentorInnen, die ihnen bei der Suche nach Interviewpartnern helfen oder dabei ein Netzwerk aufzubauen. Und auch, dass monatlich die Teilnehmer 1.400 € erhalten, macht das Programm Voices of Brandenburg natürlich attraktiv.
Nun geht es ja auch darum, wir hatten es schon gesagt, ostdeutsche Stimmen in die Medien zu bringen. Kann man denn davon ausgehen, dass am Ende des Programms Voices of Brandenburg dann irgendjemand der 6 auch tatsächlich in den Journalismus geht?
Also ich würde mal sagen, das ist noch nicht entschieden, zumindest für die 3, mit denen ich gesprochen habe. Maria Dosiaka zum Beispiel könnte es sich vorstellen, hat aber noch offene Fragen.
Mit welchem Medium arbeite ich und welche Themen möchte ich denn herausarbeiten? Das ist immer mir noch nicht so richtig klar. Und was mich auch ein bisschen abschreckt, ist natürlich auch das Honorar bzw. die Verdienstmöglichkeiten. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen prekär, würde ich sagen.
Das kann ich durchaus bestätigen. Vera, wie nachhaltig ist denn dieses Programm? Das klingt erstmal ziemlich wenig, 6 Leute.
Naja, wie gesagt, es geht ja noch bis August dieses Jahres. Es ist also noch Zeit für die TeilnehmerInnen, sich über ihre Zukunftsperspektive klar zu werden. Das eine ist die Quantität. Natürlich, ja, es sind nur 6 Leute, aber trotzdem kann man sich ja fragen, welchen Impact werden die machen. Das wird man sehen. Am Ende soll das Programm auch evaluiert werden, um zu sehen, was man vielleicht noch besser machen kann. Denn die Medienanstalt Berlin-Brandenburg würde auch gern weitere Auflagen der Voices of Brandenburg aufsetzen. Davon unabhängig ist Eva Flecken, die Direktorin der MABB, aber auch so überzeugt, dass dieses Programm seine Wirkung haben wird.
Ich glaube schon, dass es was bringt. Und selbst wenn es nur ein kleiner Tropfen ist, der wird ganz sicher nicht verpuffen, sondern da wird irgendwas weiteres draus folgen. Sei es, dass diese 6 Voices wiederum in ihren Familien zu Hause berichten oder auch bei ihren Freunden. Hey, ich mach das jetzt, bewerb dich mal, das ist eine gute Idee, geh mal zur Schülerzeitung. Deine Stimme zählt. Deswegen heißt das Programm ja auch Voices. Und wir möchten damit einfach ein positives Programm starten und diesen jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Stimme zu entfalten.
Die MABB-Direktorin Dr. Eva Flecken zum Programm Voices of Brandenburg. Danke, Vera, für deine Recherchen, übrigens auch ostdeutsche Biografie. Und wir werden dann am Ende des Programms nochmal draufschauen, also nicht in dieser Sendung, sondern dann, wenn das Programm zu Ende ist, und versuchen, ein Fazit zu ziehen. Jetzt werden wir erstmal eine weitere ostdeutsche Biografie mit einbauen in diese Medienmagazin-Ausgabe, aber zuvor auch Musik aus diesem Kulturkreis hier. Ja, eigentlich muss man den Titel kaum erklären. Aber in dieser Live-Variante ist ja eher ungewöhnlich und deswegen begrüße ich ganz herzlich Jörg Stempel bei mir im Studio. Er ist der letzte Amiga-Chef gewesen und betreut, kann man immer noch so sagen, Jörg, den Nachlass des Labels Amiga?
Ja, das ist richtig, weil es gibt ja immer wieder mal Jubiläen oder Künstlergeburtstage und dann denkt der Rechteinhaber, in dem Fall das Sony Music, daran, dies und jenes nochmal zu veröffentlichen.
Und das war jetzt eine Aufnahme von welcher CD?
Also das war, Schade, man kann es hier nicht im Bild sehen, man sieht die Silhouette vom Palast der Republik, weil dort fand die legendäre Reihe DT64 Konzerte statt. Und das ist das erste, was wir aus Anlass des Jubiläums veröffentlichen. Und das heißt Frauen im Rock. Und da war die wirklich erste Garnitur unserer singenden Damen am Mikrofon, inklusive natürlich auch Nachwuchs, Annette Nawal, von der hören wir noch nachher einen Titel. Und kein geringerer als damals die Band Obelisk mit dem 23-jährigen Bandleader Andreas Bicking hat dieses Konzert organisiert, produziert, arrangiert und auch dann mit Verstärkung eingespielt. Denn eine Variante von Die wilde Mathilde mit Bläsergruppe war ein Unikat hier, was wir gehört haben.
Und warum wir das Ganze jetzt vorstellen, erschließt sich vielleicht aufgrund des Anfangs-O-Tons. Sonderstudio DT64, das war am 15. Mai tatsächlich 1964 ein zusammengewürfelter Haufen aus jungen Leuten im DDR-Rundfunk, die eine Art Festival, ein Veranstaltungsradio gemacht haben unter dem Titel Sonderstudio DT64. Und ich habe mal ein paar Originaltöne mit Zeitzeuginnen kollagiert.
Nun also, denn kommen wir zur Sache selbst. Dankeschön, Dankeschön. Kommen wir also, wie bereits ausgeführt, zur Sache selbst. Nicht jeden Tag ist es uns vergönnt, wenn man einmal zurücksieht.
Ingrid, ich glaube, wir müssen Atze ins Wort fallen. Er wird etwas zu lang für unsere Sendung.
Na, machen wir es eben selber. Hier, nimmst du mal die Sektflasche?
Gut, gib her. Also, liebe Freunde und liebe Redakteure des Sonderstudios, ich wünsche dem Sonderstudio Deutschlandtreffen guten Erfolg bei seiner Arbeit und allen interessante und bunte Sendungen, die uns helfen, unser Deutschlandtreffen so vorzubereiten, dass es für jeden ein unvergessliches Erlebnis wird.
Liebe Freunde, ich möchte mich erst vorstellen. Ich heiße Gerd Eisler, bin der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomitees und wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang.
Sonderstudio Deutschlandtreffen.
Hey, 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 heute ist was los an der Spree.
Und zwar tue ich das über die Ätherwellen eures Senders, DT64.
Sonderstudio Deutschlandtreffen.
Ja, das Sonderstudio stand übrigens auf dem Alex.
Karin Maas, DT64-Mitarbeiterin der ersten Stunde.
So ein großer Bungalow, sehr viel Glas, also durchsichtig für die Hörer. Wer sagt noch mal scherzhaft, wir kommen uns vor wie die Affen im Glashaus, ja?
Also ich habe da mehr organisatorische Arbeit gemacht.
Barbara Krause, ausgeliehen von der Jungen Welle Radio DDR.
In dem Studio am Alex war ich überhaupt nicht, weil ich in den 4 Tagen eben hier ständig im Einsatz war. Und hier im den Hörspielstudios, wo wir außerhalb eben gesendet haben, nicht in den normalen Studios, die wir sonst für die Sendung hatten. Das war alles ein bisschen abgeschottet davon, weil so viel hätte das ja gar nicht verkraften können. Die normalen Sendeaufgaben gingen ja weiter. Da habe ich ab und zu mal etwas hingebracht.
Liebe Freunde, und wenn ihr Fragen an mich oder jemand anderen habt, stellt sie dem Kundendienst.
Wir waren in 3 Schichten. Ich musste allerdings nicht nachts arbeiten, weil wir einen 1-jährigen Sohn hatten, der ja auch betreut werden musste. Und da bin ich tagsüber eben 8 Stunden hier im Kundendienst gewesen.
Die Telefonnummer 55 51 41. Ich wiederhole, die Telefonnummer 55 51 41 ist für euch da. Benutzt sie.
Wir haben zum Teil dann auch selbst Auskunft geben können, wenn irgendwas verloren war oder wenn man jemanden treffen wollte. Manches haben wir dann eben an die Moderatoren weitergegeben und die haben das während der Sendung dann mit eingeflochten. Und das war alles so locker, wie ja eigentlich der Rundfunk damals nicht war.
Beim Kundendienst des DT64 wurde mehrmals angefragt, ob heute noch Quartiere gemeldet werden können. So möchte zum Beispiel Frau Förster aus Friedrichshain, Kopernikusstraße 7, noch zwei Gäste aufnehmen. Und Frau Kowalski aus Baumschulenweg hat noch eine Luftmatratze gefunden, auf der noch ein Gast übernachten könnte.
Für das Deutschlandtreffen noch einmal wünsche ich euch so viel Freude und so viel Spaß, dass es für 10 Jahre ausreicht. Euer Professor Gerhard.
Ja, Kalle und Gretel war damals das Star-Moderatorenpaar, sage ich mal.
560.000 junge Leute in Berlin.
25.000 aus dem Westen Deutschlands.
Das ist das Rendezvous, das ist das Gespräch in unserer Hauptstadt.
Und so wogt das Fest 24 Stunden am Tage.
Die Jugend ist einmal lustig, selbst fast, wenn es 2 Uhr ist.
4 junge Männer mit Gitarren und ein Akkordeon dabei. Und jetzt wird geschunkelt nach dem Vogelbeerbaum. Sag mal, du hast beim Singen nicht gerade
frei. Doch, Ecke, ja. Das scheint mir aber nicht so. Ecke,
ja. Es war schon so ein Anfang, mit den jungen Leuten recht hautnah in Berührung zu kommen. Und also nicht nur übers Mikrofon da aus dem Funkhaus heraus, sondern sich sehen, sich anfassen können und vor allen Dingen miteinander reden können. Nicht? Die Fragen aufnehmen und sie umsetzen, speichern für spätere Zeiten.
Gitarren im Ei. Gitarren, die waren dabei.
Selber als Reporterin habe ich da gar nicht gearbeitet. Das war mein Mann, der hat von draußen dann die Reportagen von den Begegnungen gemacht, die dort während des Deutschlandtreffens stattfanden.
DT64 trägt in dieser Minute unseren Gruß vom Max-Engels-Platz, trägt diese festgestimmte, hochströmende Atmosphäre in die Wohnungen der Berliner und trägt sie über die Lautsprecherketten im Zentrum der Stadt zu den Jugendlichen, die dort bereitstehen, die dort Aufstellung nehmen, sich formieren zur Demonstration. Ihnen allen können wir sagen, es verspricht ein schöner, es verspricht ein herrlicher Tag zu werden. In nichts wird der anderen großen Tagen nachstehen, an die wir uns beim Klang dieses Liedes erinnern.
Das ist der erste Beatles-Titel, den DT64 damals gespielt hat. Mehr will ich dazu nicht sagen, wir hatten ihn dann. Und das war I Want to Hold Your Hand.
Niemand in unserem Staate hat etwas gegen eine gepflegte Beatmusik.
Schön wie ein Diamant, ich will mit dir gehen. Komm, gib mir deine Hand. Wer war gestern bei dir? Molly, Dolly, Monika, ich hoffe, dass ihr es wisst. Heute bin ich wieder da, oh, heute beim Party-Twist.
Mama, Papa und Onkel Hans können Twist nicht leiden. Warum jedoch soll ich beim Tanz jeden Twist vermeiden?
Schick ist ja, das weiß sie sicher ganz genau.
So, das soll mal ein bisschen die Erinnerung zurückgeholt haben für diejenigen, die dabei waren, eventuell am Radio oder direkt dabei, oder die überhaupt nicht wissen, was da abging. So ein kleiner sinnlicher Einstieg. Weiter mit Jörg Stempel, dem letzten Amiga-Chef. Wo warst du am 15. Mai 1964?
Ich war live dabei.
Ehrlich?
Ich war zwar noch wirklich noch jung.
Ja.
Und durfte aber auch abends auf den Bühnen diese Live-Erlebnisse mir kommen lassen. Also meine Eltern haben mich da an der langen Leine durch die Stadt ziehen lassen. Und ich habe dort dann auch die Sputniks oder Franke Echo Quintett das erste Mal live gesehen und war beeindruckt. Alleine auch von der Performance, wie die aussahen. Muss aber dich ein bisschen korrigieren bei deiner musikalischen Collage. Die Mockermilch-Eisbar, die gab es 1964 noch nicht. Die ist dann von Thomas Natschinski erst auf dem dritten Album erschienen und das kam so 1970 raus.
Und Amiga hatte 65 die Beatles erst, ne? Also das war ein illegaler Mitschnitt.
Nein.
Der bei DT64 64 lief.
Ach so, ja, okay.
Also das war noch keine Amiga-Schallplatte, wollte ich damit
das
sagen.
Das ist richtig.
Ja. Und aber was? Wie entwickelte sich das? Also wann geriet DT64 ins Blickfeld von Amiga?
Also es gab ja grundsätzlich eine Aufgabenteilung zwischen dem Rundfunk, noch bevor DT64 gegründet wurde, und Amiga. Alles, was neue, junge Stimmen sind, hat zuerst der Rundfunk produziert. Und Amiga hat dann die, die schon etwas Studioerfahrung hatten, die schon Songs hatten, um mit einer Single und dann einer LP, mit einem Album, auch dann wirklich an den Markt rauszugehen, war das eigentlich die zweite Phase einer künstlerischen Entwicklung von Sängerinnen, Sängern und von Bands. Und insofern war in dieser Aufgabenteilung auch klar, dass diese Entwicklung von jungen Künstlern war eine wirkliche Stammaufgabe vom Radio und da waren wir nicht sauer drüber. Sauer war der Rundfunk, weil sie diese Aufbauarbeit geleistet haben, dass dann später, wenn sozusagen die ersten Schritte auch im Studio, im Rundfunkstudio produziert wurden, ersten Songs aufgenommen wurden, dass dann Amiga den Zugriff gewagt hat und sagt, na, wenn ihr aber Tonträger veröffentlichen wollt und wenn ihr das auch professionell machen wollt, dann geht das nur bei uns. Und das war den Bands insofern recht, weil die technische Ausstattung bei Amiga, die war immer etwas besser als im Rundfunk, weil der VEB Deutsche Schallplatten verfügte über eigene Devisen, die durch Eterna Aufnahmen eingespielt wurden und die dann auch ins Studio eingebracht wurden, um dort mit der neuesten Technik auch bei Exporten von Amiga oder Eterna Produktion international mithalten zu können.
Man muss dazu noch sagen, 1965 gab es das bekannte Kahlschlag-Plenum der SED, wo also bestimmte Filme und auch Musiken kritisiert wurden und sogar verboten wurden. Die sogenannten Gitarrenbands spielten dabei eine große Rolle. Es gibt sogar Dokumente, da sollten Mitglieder von Bands sogar in Arbeitslager gesteckt werden. Aber irgendwann war es jedenfalls so weit, dass auch die Rock- und Beatmusik in der DDR bei den Oberen ankam. Hören wir mal Walter Bartel. Er war damals also schon mit dabei in den End-60er Jahren für DT64 unterwegs und ich konnte ihn noch vor seinem Tod interviewen zu der eigentlichen Bedeutung der Musikproduktion bei DT64.
Die DDR Beat- und Rockmusik existierte schon in den frühen 60er Jahren. Analog der internationalen Entwicklung. Zur Kenntnis genommen worden ist sie vom Rundfunk der DDR 1969. Der Programmbereich, der sich ganz besonders für die Reflexion dieser Musik eignete, war DT64 und ist durch ganz bestimmte Sendeformen mit dieser Musik an die Öffentlichkeit getreten. Das war das Musikstudio, das war ab 1972 das Metronom, eine Sendung für populärere Musik, man würde heute Popmusik dazu sagen, mit eigenen Schallplatten, die zum Musikstudio hergestellt wurden, Singles, die also die aktuellen Hits sofort auf den Markt brachten, mit einer ersten großen öffentlichen Veranstaltung 1971 mit ausländischen Gästen, Czesław Niemin und Halina Franskowiak und sehr vielen DDR-Bands, mit einem Angebot für die Schallplattenunterhalter, später auch Disc-Jockeys genannt, ab 1973, nämlich kurz vor den Weltfestspielen, die Podiumdiskothek und im Laufe der nächsten Jahre dann vor allen Dingen durch die Konzertreihe, die DT64 Jugendkonzerte im Palast der Republik und natürlich vielen Mitschnitten aus der Szene, Metronomkonzerte und vieles andere mehr.
Die Jugendkonzerte sind hier gerade erwähnt worden. Du hattest gesagt, du hast aus dem Jahre 1983, glaube ich, war das, Frauen im Rock, auch noch einen Ausschnitt vorbereitet. Wen, also Annette Nawal, aber was hören wir da genau?
Da hören wir den Titel von Kate Bush, Wuthering Heights, weil dieses ganze Konzert war ein Mix aus nationalen eigenen Produktionen und internationalen Titeln, um auch zu zeigen, wie produktiv die Band in den Arrangements damit umgegangen ist, um Titel auch, sagen wir mal, auf die Besetzung und die wirkliche Aneignung der Musik, wie das alles funktioniert hat. Und das hören wir jetzt auch bei dem Titel mit Anne Nawal.
Muss das so sein?
Nee. Da müsste eigentlich jetzt was kommen. Titel 3.
Klingt fast wie Kate Bush. Das war damals natürlich in der DDR auch bewusst so gemacht, internationale Titel zu covern, weil in dem Fall hat DT64 das Original gehabt, aber unterwegs war eben Kate Bush nicht, ne? Da, bei Konzerten.
Nein, das ist richtig, aber ich fand es ja immer spannend, wenn die Musiker, die oft eine auch tolle Ausbildung genossen haben an Musikhochschulen in Leipzig, Berlin, Dresden, Weimar, dass sie auch den Ehrgeiz hatten, Coverversionen eben nicht platt 1:1 wiederzugeben, sondern sich auch die Mühe gaben, um hier eigene, kreative, anspruchsvolle Arrangements zu finden. Und insofern hört man das auch, wenn man die ganze CD hört, die wir nun anlässlich dieses Jubiläums veröffentlicht haben, dass das schon mit Uschi Brüning, mit Angelika Mann, mit Tamara Danz, mit Annette Nawal, mit Eva-Maria Pickert, mit Katrin Lindner wirklich die Elite der Damenstimmen damals war, inklusive eben jener noch jungen Annette Nawal, die erst durch den Sieg beim Goldenen Rathausmann in Leipzig überhaupt aufgefallen war und dadurch in diese illustre Runde mit reinkam.
Und vor dem Vergessen jetzt bewahrt, weil was nicht irgendwo im Netz kursiert oder auf CD oder sonst auf welchen Tonträgern, ist ja dann irgendwann mal vergessen. Das ist seltsam. Sehr verdienstvoll auch ein Dreifachalbum. Das ist hier jetzt keine Verkaufsshow. Ich saß nur einfach die DT64 Singles schon als Dreifachalbum im Markt und auch vor 10 Jahren, glaube ich, eine 16-teilige DT64 Serie, wo ich die Ehre hatte, auch die 16. Folge zu machen. Das will ich ja als Transparenzhinweis durchaus geben und auch meine DT64-Mitgliedschaft von 1987 bis 1993 will ich hier nicht unerwähnt lassen, obwohl es manche schon wissen. Daher auch, sagen wir mal, auch eine kleine Insiderkenntnis und auch das Erschließen von Zeitzeugen. Aber es bleibt nicht dabei stehen. DDR-Rundfunk war noch mehr. Es gab noch Stimme der DDR und das Hallo-Jugendjournal. Aber die Hallo-Reihe, die Amiga damals gemacht hat mit populärer Rockmusik, hat nichts mit Hallo, dem Jugendjournal, zu tun.
Nein, überhaupt nicht. Bekräftigt aber nochmal diese gewollte Zusammenarbeit zwischen den Entdeckern von jungen Stimmen, nämlich beim Radio, und den Produzenten, die dann LPs in Umlauf gebracht haben, nämlich diese Kooperation zwischen Amiga und DT64. Und die Hallo-Reihe war die erste gemeinsame Produktionslinie, um Bands, die wirklich zu dem Zeitpunkt, als diese Reihe losging, nämlich 1971 bis 76, um denen eine erste Plattform zu geben auf Tonträgern. Und das fängt ja mit den Pudis an, über Renft, über Joko Dev, bis hin zu den besten Kombos aus den damals sozialistischen Ländern. Heute sagt man salopp immer Ostblock dazu. Und wir haben in diesem Jahr bei meinen ganzen Recherchen zum Thema 60 Jahre DT64 auch 2 LPs entdeckt, die damals nicht in der bereits vor 5 Jahren von mir veröffentlichten Hallebox gelandet sind. Die waren fix und fertig kompiliert und ein wirklicher Bescheidwisser Freund Uwe Bayer hat das entdeckt und meinte, jetzt wäre die günstige Gelegenheit, das nochmal mit zu veröffentlichen. Und haben wir diese Box auch nochmal neu editiert.
Heißt das auch neu abgemischt?
Nee, also da ja keine Mehrspurbänder da lagen, wir konnten nur im Mastering natürlich den Sound so anpassen, dass es...
Da gibt es ja immer so Streitereien, soll man die Beatles zum Beispiel nochmal neu abmischen, dass sie anders klingen, dass man die Instrumente noch stärker hört, oder soll man sie so abmischen, wie sie original auf den LPs damals gepresst wurden?
Das ging ja, weil die haben ja wirklich alles aufgehoben, jeden Schnipsel, ob jetzt im Ton oder im Bild, aber hier gibt es eben nur die kompletten Schnürsenkel und keine Mehrspurbänder, so dass man höchstens mit Overdubs was dazu machen könnte. Aber wir haben den Sound natürlich so gelassen, bloß untereinander angeglichen, sowohl in der Lautness, in der Lautstärke oder auch was Sound betrifft. Und interessant ist, dass die Mehrheit auf diesen beiden LPs, die damals wirklich vergessen wurden zu veröffentlichen, Hallo 274 und Hallo 375, da sind wirklich Entdeckungen drauf, die noch nie das Tageslicht eines Tonträgers erblickt haben.
Oder
wie
das
zum Beispiel
Ohr.
Nächste Song.
Ja, sag vielleicht noch was dazu.
Ja, also eine der Bands war, die waren damals auch so, gehörten zu den drei profiliertesten ungarischen Kombos, nämlich Omega, Lokomotiv GT und Phonograph. Und hier ein Titel, den wir stellvertretend euch zu Gehör bringen wollen, der heißt Ich such ne Maid. Das Interessante war, die haben die Produktion immer bei Pepita oder Hungaroton in Ungarn gemacht und kamen dann mit den Playback-Bändern nach Berlin und im Rundfunk wurden dann die Vocals aufgenommen und natürlich auch immer mit einem Coach dabei, der den meisten, die überhaupt nicht der deutschen Sprache mächtig waren, haben das dann immer denen vorgesungen und dann haben die es nachgesungen und es klingt aber sehr homogen und man merkt das gar nicht. Und ich finde es zum Beispiel diese Nummer von Phonograph, die finde ich großartig.
Vielen Dank, Jörg Stempel, für den Besuch im Studio live hier in Babelsberg. Das sage ich deswegen, weil das nächste Interview ist aufgezeichnet aus technischen Gründen. Aber wir hören jetzt natürlich auch als Aufzeichnung, nicht live, Phonograph, eine, ja, für mich auch eine Überraschung. Ich habe sie früher tatsächlich oft im Radio gehört, habe sogar eine Schallplatte. Aber diese Aufnahme werde ich wahrscheinlich auch nicht kennen.
Was ich fühle, wenn ich was ich fühle, wenn ich sie nicht mehr sehe.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Diesen Jingle haben Sie in den letzten zwei Wochen vielleicht schon mal gehört, wenn Sie die Programme BR24, HR Info, NDR Info, SWR Aktuell oder RBB 24 Inforadio nutzen. Immer montags und donnerstags ab 20.15 Uhr können Sie knapp 2 Stunden live mitdiskutieren bei deutschlandweit relevanten Themen. Die kommende Montagausgabe steht unmittelbar bevor. Nach Hamburg, München wechselt die Sendezentrale diesmal nach Berlin zum RBB 24 Inforadio. Zugeschaltet aus dem Haus des Rundfunks ist uns die RBB 24 Inforadio-Chefin Stefanie Pieper. Steht denn das Thema für Montag schon fest oder wird es aktuell erst kurz vor Sendebeginn je nach Deutschlandlage ermittelt?
Nein, das Thema jetzt für die Sendung am Montag, also für die Premiere von Mitreden Deutschland diskutiert aus Berlin, steht tatsächlich schon fest. Nämlich wir haben das große Thema dieser Tage genommen, worüber es sich, glaube ich, auch zu diskutieren lohnt mit den Hörerinnen und Hörern, nämlich Angriffe im Wahlkampf. Woher kommt die Wut? Das ist ja etwas, was wir jetzt leider erlebt haben dieser Tage in Dresden, in Berlin, aber auch anderswo. Und wir denken, dass nicht nur unsere Gäste eine Meinung dazu haben, sondern auch unser Publikum. Als Gast eingekauft, in Anführungszeichen, haben wir schon Anita Kirsten. Das ist die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Brandenburg. Und Andreas Blättle, das ist ein Professor von der Uni Duisburg, der zu diesem Thema geforscht hat. Also das wird sicher eine interessante Sendung, eine interessante Diskussion. Wobei wir uns immer vorbehalten, wenn jetzt am Montag irgendwas ganz, ganz Großes passiert, dass wir dann auch das geplante Thema nochmal kippen. Aber ich vermute mal, jetzt am kommenden Montag ist es nicht der Fall.
Aber grundsätzlich ist schon geplant, Themen anzusprechen, wie in den letzten Folgen Ampelstreit, Fachkräftemangel, Wehrpflicht. Also allgemeingültige, über lange Zeit immer wieder aufpoppende Themen, die es grundsätzlich zu diskutieren gilt.
Genau, das ist die Idee, sozusagen die politischen Themen, die gesellschaftlichen Themen, die wirtschaftlichen Themen aufzugreifen, die gerade so virulent sind. Also weniger die Tagesaktualität, sondern wirklich ein Debattenformat, das sozusagen das aufgreift, was uns vielleicht auch nicht nur an einem bestimmten Tag oder in einer bestimmten Woche, sondern über einen etwas längeren Zeitraum eben beschäftigt und wo wir meinen, da lohnt es sich, drüber zu diskutieren. Und dazu haben eben auch die Hörerinnen und Hörer eine Perspektive, eine Sichtweise, eine Haltung, eine Meinung, die interessant ist. Es geht darum, sich mal zuzustimmen, aber auch sich zu widersprechen, also Experten, Moderation, Publikum miteinander ins Gespräch zu bringen. Und in der Tat, wir hatten jetzt 3 Sendungen schon. Es ging um Streit eben in der Ampel, es ging um Fachkräftemangel, Mangel Work-Life-Balance, ein Thema, was, glaube ich, auch viele Leute umtreibt. Und die Frage, ob Deutschland wieder eine Wehrpflicht braucht. Jetzt eben das Thema Angriffe im Wahlkampf. Also insofern, glaube ich, zeigt das schon so die Bandbreite der Themen, die wir uns da vornehmen wollen.
Sie erwähnten es, erst 3 Ausgaben, also diese Reihe ist sehr jung. Aber gibt es denn noch sowas wie Erfahrungen schon anhand der Reaktionen am Telefon? Ist die Reihe schon angenommen oder muss sie erst noch richtig bekannt gemacht werden?
Nee, die ist tatsächlich von der ersten Sendung an, würde ich sagen, erstaunlich gut angenommen worden, weil man ja anhand der Hörerinnen und Hörer, die sich melden, auch schon feststellen kann, wer ruft denn da aus welcher Ecke Deutschlands an? Und das ist ja tatsächlich die Idee auch, dass wir im Prinzip ein mehr oder minder bundesweites Debattenformat haben und eben auch Leute im ganzen Land einladen, sich zu beteiligen, ob sie nun aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen oder aus dem Osten kommen. Und das hat tatsächlich in diesen ersten Sendungen bereits sehr gut funktioniert. Also es haben Leute aus Berlin angerufen, aus Cottbus, um jetzt mal unser Sendegebiet zu nennen, aber auch Leute aus Schleswig-Holstein, aus München, aus dem Südwesten der Republik. Also da gab es und gibt es eine rege Beteiligung. Darauf setzen wir natürlich auch dann, wenn die Sendung jetzt erstmals aus Berlin kommt. Wo wir, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen können, und das ist durchaus als Ermunterung zu verstehen, es neigen eher Männer dazu anzurufen. Wir freuen uns also insbesondere auch, wenn Frauen sich an den Debatten, die wir da führen wollen, beteiligen und genauso mutig zum Hörer greifen oder uns auch über mitreden.ard.de eine Nachricht schreiben und dann mit ihrer Meinung, ihrer Stimme, mit ihrem Anruf auch in die Sendung kommen.
Nun gibt es ja in der ARD zurzeit zu beobachten, dass das Regionale stärker ausgebaut werden soll. Auch der RBB sieht darin eine Kernaufgabe, zumal andere Marktteilnehmer, die nicht durch den Rundfunkbeitrag finanziert werden, in bestimmten Regionen sich marktwirtschaftlich anders aufstellen. Dennoch suchen Sie gemeinsam mit den anderen Inforadiowellen genau das Gegenteil, also die deutschlandweite, die nationale Gemeinsamkeit in den Themen. Was ist der Hintergedanke dieser Kooperation?
Naja, der Hintergedanke ist schon, dass wir tatsächlich unsere Kräfte am Abend in dieser Strecke zwischen 20 und 22 Uhr bündeln. Mitreden ist da ja nur ein Format. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Infoabend. Wir haben einen gemeinsamen Sportschauabend am Freitag. Der kommt übrigens immer vom RBB 24 Inforadio. Und es gilt, da die Perspektivenvielfalt aus den unterschiedlichen Regionen Deutschlands zusammenzubringen. Und das versuchen wir tatsächlich abzubilden, auch noch mit einem weiteren Projekt, was wir haben, der Deutschlandreportage, wo wir auch sagen, unter dem Titel Stadt, Land, Mensch. Wir versuchen, die Perspektiven aus verschiedenen Regionen, aus Berlin und Brandenburg, aber eben auch von anderswo, in die ARD, in die Infowellen zu tragen, weil ich schon denke, dass das ein hohes Gut ist. Wir haben übrigens weiter, auch am Abend in diesen gemeinsamen neuen Sendungen, regionalisierte Nachrichten. Das heißt, um voll und um halb bekommt das Publikum dann in der Regel auch Informationen aus Berlin und Brandenburg, sodass an der Stelle die Regionalität nicht weniger wird. Und wie gesagt, wir tragen regionale Perspektiven auch in die ARD. Und wir bekommen regionale Perspektiven aus anderen Teilen des Landes. Und das finde ich tatsächlich in der Debattenlage, in der wir uns im Moment befinden, wo wir viel über Spaltung reden, ganz wichtig.
Das ist ja ein bewährtes Konzept. Also die ARD-Infonacht gibt es ja seit 2011. Also das Zusammenschalten in den Nachtstunden auch mit regionalen Informationen. Wird es weitere Kooperationen geben mit dem Ziel vielleicht eines generell bundesweiten Angebots, national aber mit regionalen Fenstern?
Nein, also es gibt ja schon den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, die haben eine nationale Beauftragung. Wir in den Sendern der ARD sind ja explizit regional beauftragt und wollen das auch weiter gewährleisten. Das gilt natürlich auch für RBB 24 Inforadio. Die Infonacht in der Tat von 22 bis 6 Uhr, die gab es schon länger und jetzt weiten wir diese Kooperation eben auf den Abend aus, auf diese Strecke von 20 bis 22 Uhr. Das ist ja, muss man sagen, nicht die Primetime des Radios, die ist logischerweise am Morgen und am Nachmittag in der Drive-Time, wenn die Leute nach Hause fahren. Aber wir wollen eben über das Poolen sozusagen des Publikums am Abend auch erreichen, dass wir mit dem, was wir da publizistisch machen, etwa mit Mitreden, mehr Menschen erreichen als bisher. Und für uns ist das tatsächlich Inforadio ein großer Gewinn, weil wir ein solches Call-In-Format, um jetzt bei Mitreden zu bleiben, noch gar nicht haben. Wir haben uns das lange gewünscht. Wir hätten es alleine schlicht nicht umsetzen können. Und jetzt zusammen mit den Partnern der ARD gelingt es uns eben. Und deshalb deshalb sehe ich da tatsächlich einen großen Gewinn. Aber jetzt haben wir nun gerade erst Ende April diese Kooperation zwischen 20 und 22 Uhr von Montag bis Sonntag gestartet. Nun schauen wir erstmal, wie das läuft. Das ist auch erstmal ein ganzes Stück Arbeit gewesen, das auf die Beine zu stellen. Aber ich bin nach den ersten Tagen und Wochen zuversichtlich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und das ist aber jetzt noch keine Entscheidung für mögliche künftige Kooperationen, sondern jetzt machen wir erstmal das.
Und zwar als Premiere vom RBB 24 Inforadio am Montagabend 20.15 Uhr zum Thema der eskalierten Gewalt im Wahlkampf. Es gibt die kostenfreie Rufnummer 08000 44 1777. Das nochmal als Hinweis für auch die unterrepräsentierte weibliche Mithörerschaft. Diesmal aus Berlin vom RBB 24 Inforadio, live im Radio und per Videostream. Zum Nachhören on demand, danach auch in der ARD Audiothek unter Mitreden. Deutschland diskutiert. Ich habe gesprochen mit Stefanie Pieper, der Chefin vom RBB 24 Inforadio. Vielen Dank und toi 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 für die Premiere.
Vielen Dank. Vielen Dank.
20 Jahre nach ihrer gemeinsamen Frühstücksradiozeit,
der größte Kulturmagazin der Welt,
haben sich Oliver Kalkofe und Oliver Welke vor 2 Jahren wieder vereint. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der Podcast, immer montags in der ARD Audiothek und mittwochs überall sonst, wo es Podcasts gibt. Am 18. Mai sind sie ausverkauft. Darum am 19. Mai nochmal live. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der Live-Podcast im Ernst-Reuter-Saal im Rathaus Reinickendorf in Berlin. Kritisch, witzig, unterhaltsam und wirklich gut anzuschauen. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Radio 1. Für alle, die auch mal sehen wollen, was sie hören. Und natürlich nur für Erwachsene.
Stellen Sie sich vor, Ihr Privatleben wäre nicht geschützt und fände ständig in der Öffentlichkeit statt.
Aus der Sicht eines Journalisten gibt es auch eine problematische Seite an Christian Scherz. Da empfinde ich ihn natürlich nicht als angenehm.
Als Gegner vor Gericht hätte ich ihn eher ungern.
Er hat natürlich die ganzen Prominenten, die er vertritt. Und er ist selber inzwischen prominent. Und das ist auch nicht zufällig passiert. Ich glaube, da hat er auch sehr darauf hingearbeitet.
Wir wollen gerade nicht Menschen vernichten, sondern wir wollen Missstände, die wir aufgeklärt haben, die wir recherchiert haben, publik machen.
Da frage ich mich wirklich, ist den beteiligten Journalistinnen nicht immer bewusst, was sie eigentlich mit den Leuten anrichten, was sie da machen? Es ist falsch.
Da ist es dann schon, oh, Vorsicht, jetzt könnte es Ärger geben.
Wir brauchen eine bestimmte Wut, um diesen Druck zu haben, den man zurückgeben muss gegen eine Medienkampagne.
Fuck Rammstein, fuck them!
Und natürlich bin ich dann an der Seite des Betroffenen, dessen Rechte verletzt werden.
Sie können nicht beweisen, etwas nicht getan zu haben.
Ich bin radikale Interessenvertretung für die Interessen des Mandanten. Nichts anderes. Wenn nach meiner Auffassung jemand es nicht verdient hat, in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden, dann ist es meine Mission, das wegzubomben.
Sie haben sich nicht verhört, wegzubomben. Das als Ergänzung zum Interview mit Christian Scherz im letzten Medienmagazin vom 4. Mai 2024, noch nachhörbar in der ARD Audiothek. Ein sehr dramatischer Trailer, wie ich finde. Bin gespannt, wie aufgeregt oder unaufgeregt dann die eigentliche Doku am Montag, 13. Mai um 22.50 Uhr im Ersten ist. In der ARD Mediathek ist sie jetzt für den 12. Mai angekündigt. Dann habe ich noch einen weiteren Mediathekentipp sozusagen beim Zweiten Deutschen Fernsehen für Sie, eine UFA-Produktion. Das ist ein fiktionaler Film, Unsichtbare Angreifer. Das ist ein Thriller über künstliche Intelligenz. Ich würde Ihnen den Untertitel geben, Wenn das vernetzte Leben durchdreht.
Ein rotes Licht blinkt. Emma tritt zum Display. Sicherheitswarnung, nicht autorisierter Zutritt. Sie tippt aufs Display. Puls 135. Mit ihrem Handy eilt Emma ins Esszimmer.
Samira, Licht an.
Sie haben keinen Zugriff.
Samira, Licht an.
Sie haben keinen Zugriff.
Mit finsterer Miene läuft sie eine Treppe ins Esszimmer herab. Sami fährt auf sie zu. Die Sicherheitswarnung verschwindet von seinem Display.
Emma, möchtest du ein Spiel spielen?
Sie wird ernst.
Nein, danke.
Emma, möchtest du ein Spiel spielen? Emma, möchtest du ein Spiel spielen?
Puls
Emma,
182. Ein Spiel spielen? Dann eine Nachricht von Vivari
Emma,
Healthcare.
Möchtest du ein Spiel spielen?
Sehr geehrte Frau Turgut, wir haben in letzter Zeit stressbedingte Pulserhöhungen bei Ihnen registriert. Gemäß den Bestimmungen der Vivari Krankenkasse führt dies zu einem Bonuspunkteabzug.
Emma hat die Smartwatch auf den Boden geknallt, schnellt hoch und zertritt sie.
Der Thriller Unsichtbarer Angreifer, zu sehen auch am Montag um 20.15 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen. Und Montag, das ballt sich irgendwie alles, ist auch der Erscheinungstag des Albums Komm nochmal selber, Jörg, sag nochmal, wie der Titel heißt. Und nee, hier, du, naja, ist egal, komm ruhig hier rum. L'Amigamore.
Ja. Richtig, L'Amigamore, und das sind die besten Big Beat-Stücke, die wir gehört haben, als sozusagen
mit den
die
Sputniks
und Franke Echo und Theo Schumann alle noch instrumental waren, weil es noch keine deutschen Texte gab.
Ja.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Sie haben sie bereits vorhin in der Collage zum Sonderstudio Deutschland-Treffen gehört. Hier nun als Bonus das Interviewmaterial dazu.
Ja. Ich heiße Barbara Krause und war 1964, das seit 2 Jahren in Berlin. Meine Radiotätigkeit begann ich am Sender Weimar, wo ich auch gerne geblieben wäre. Aber da ich dann meinen späteren Mann Udo Krause kennenlernte und der natürlich nicht von Berlin nach Weimar kommen wollte, musste ich im Januar 1962 mich in Berlin umsehen, in dem großen Funkhaus. In Weimar war das natürlich alles viel persönlicher, familiärer, kleiner. Aber hier habe ich erstmal gedacht, mein Gott, hier kennst du niemanden und muss immer lange Wege gehen. War zwar schön gelegen hier am Wasser, aber für mich einfach zu groß. Und da ich auch nicht so richtig wusste, in Weimar hatte ich beim Frauenfunk, nannte sich das damals, mein Chef war Armin Müller, der damalige Dichter, der für die Weltfestspiele das Lied geschrieben hatte, im August blühen die Rosen, den ich sehr verehrte. Und das war also, ja, ich war zwar da gerade 20, als ich anfing, aber Frauenfunk, eine Stunde für die Frau, nicht nur für die Frau, sagten wir damals schon. Habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ja, und was nun hier in Berlin? Und
wo sind Sie da untergekommen? Bei welcher Redaktion?
Da kam ich dann durch Zuraten meines Mannes zur damals gegründeten Jungen Welle. Da hatte ich ein halbes Jahr vorher schon im Mai 61, da hatte der damalige Chef, der die Junge Welle gründen wollte, Otto Bark, alle jungen Redakteure aus den einzelnen Sendern von Radio DDR eingeladen und gefragt, ob sie nicht nach Berlin kommen wollen. Er macht so eine neue Redaktion, Junge Welle, mit einem Abend der Jugend, und da braucht er junge Reporter. Und da habe ich noch gesagt, nein, niemals gehe ich von Weimar weg. Und ein halbes Jahr später kam ich dann, da hat er mich angelächelt und hat gesagt, ach ja, da musste erst der Udo Krause kommen. Auf mich hast du nicht gehört. Aber er nahm mich dann in die Redaktion, wobei die war Kinderradio mit Butzemannhaus, Sandmann und also mehreren Sendern und die mehreren Redaktionen. Und die Junge Welle mit dem Abend der Jugend, das war also etwas ganz Neues, waren dann immer freitags 3 Stunden Originalsendung, nicht nur hier in Berlin, sondern wir sind dann auch so in der Umgebung, in Brandenburg vor allem, unterwegs gewesen. Ja.
Auf welcher Frequenz wurde das dann ausgestrahlt, innerhalb von Radio DDR?
Das war offiziell, ja, Radio DDR. Das ging 18 Uhr los bis 21 Uhr. Und war also eine Neuheit im Programm.
Nannte sich das auch so Junge Welle oder war das der Arbeitstitel?
Nein, das nannte sich offiziell Junge Welle und die Sendung hieß Abend der Jugend.
Wie muss man sich das heute vorstellen? Wurde da mehr gesprochen, diskutiert oder gab es da auch Musik und wenn ja, welche?
Es gab Musik, im Wesentlichen Schlager damals für junge Leute gedacht. Und wir sind ja immer, also einmal war eine Sendung hier vom Funkhaus, da sind wir mit Taucheranzügen in die Spree reingegangen und haben von Unterwasser berichtet und also solche kleinen Gags gab es da immer. Oder wir sind irgendwo hingefahren, wo es ein schönes, großes Kulturhaus gab. Und dann haben wir eben so vom Leben der Jugendlichen dort erzählt und mit vielen Originalinterviews eben. Also das war eine Unterhaltungssendung, wo die Jugend zu Wort kommen sollte und über das, was sie sich wünscht, auch berichten musste und dann Musik zwischendurch und alles original eben. Das war das Besondere da.
Gab es dafür ein Vorbild?
Eigentlich nicht. Das hatte unser Chef Otto Bark, der hatte immer viele Ideen. Der ist später dann beim Zirkus gelandet zum Ende der DDR. Und das hatte er sich so ausgedacht und war natürlich jede Woche so 3 Stunden Originalsendung mit viel Organisation verbunden. Und da waren wir dann doch eine ziemlich große Redaktion. Aber ich habe da nicht ständig mitgewirkt, sondern habe dann auch den Märchenonkel im Butzemannhaus betreut und so diese Kindersendungen, die wir noch gemacht haben.
Also es gab quasi schon ein Format, was man nur an die entsprechende Situation anzupassen brauchte.
Ja, es gab beim Berliner Rundfunk einen Jugendfunk, der Sigmar Krause war da der Chef, aber die haben nur, ich glaube, 1 Stunde in der Woche dann speziell Jugendprobleme aufgegriffen. Und diese Form mit Musik und Unterhaltung und Originalgesprächen und so und 3 Stunden im Stück, das war bei Radio DDR mit der Jungen Welle etwas ganz Neues und hatte sich in den 2 Jahren auch sehr bewährt. Und darauf hat dann auch das Komitee, Gerhard Eisler, unser Vorsitzender, haben die darauf zurückgegriffen, haben gesagt, dann könnten wir doch das erweitern und machen mal nicht 3 Stunden am Freitag, sondern die 4 Tage während des Deutschlandtreffens wirklich für junge Leute so etwas, was ihr da in dem Abend der Jugend bisher gemacht habt. Es kam von Berliner Rundfunk, Deutschlandsender natürlich auch junge Leute dazu. Aber die Idee war eigentlich mit der Jungen Welle geboren.
Also heute würde man sagen, da wurde gecastet im gesamten DDR-Rundfunk, wer sich für diese Sonderredaktion eignen würde. Es gab eine Besonderheit, hat man mir erzählt, ein gläsernes Studio auf dem Alexanderplatz. Was können Sie dazu sagen?
Also das habe ich überhaupt nicht gesehen, weil ich war in dieser sogenannten Kundendienstredaktion und wir saßen im Block B in dem großen Foyer, waren Schreibtische hingebracht worden und es war also, normalerweise waren das überhaupt keine Redaktionsräume, es war hier der große Bereich, der dann für Telefonanfragen und Auskünfte zur Verfügung stand und weiterleiten an die Reporter und so etwas. Also ich habe da mehr organisatorische Arbeit gemacht. In dem Studio am Alex war ich überhaupt nicht, weil ich in den 4 Tagen eben hier ständig im Einsatz war. Und ja, hier im den Hörspiel Studios, wo wir außerhalb eben gesendet haben, nicht in den normalen Studios, die wir sonst für die Sendung hatten. Das war alles ein bisschen abgeschottet davon, weil so viel hätte das ja gar nicht verkraften können. Die normalen Sendeaufgaben gingen ja weiter. Da habe ich ab und zu mal, ja, etwas hingebracht oder aber selber als Reporterin habe ich da gar nicht gearbeitet. Das war mein Mann, der hat von draußen dann die Reportagen von den Begegnungen gemacht, die dort während des Deutschlandtreffens stattfanden.
Das war ja 99 Stunden nonstop, also es ist rund um die Uhr quasi 3-Schicht-Arbeit.
Ja, ja, wir waren in 3 Schichten. Ich musste allerdings nicht nachts arbeiten, weil wir einen 1-jährigen Sohn hatten, der ja auch betreut werden musste. Und da bin ich tagsüber eben 8 Stunden hier im Kundendienst gewesen.
Vielleicht müssen wir das nochmal erklären, was Kundendienst ist. Die Älteren werden sich natürlich erinnern, dass da abenteuerliche Sachen zum Teil auch vermittelt wurden, wie Klaviere oder Noten oder auch Tanzkarten. Also alles, was man heute auf diversen Online-Portalen zum Verkauf anbieten kann, ging damals durch das Radio, indem man die sogenannte Kundendienst-Telefonnummer anrief. Und dann nahmen sie das auf und gaben das dann an die Moderatoren weiter. Oder wie war das damals?
Ja, also wir haben zum Teil dann auch selbst Auskunft geben können, wenn irgendwas verloren war oder wenn man jemanden treffen wollte. Insofern.
Also auch schon wieder zusammenführen von verloren gegangenen Begegnungen.
So ungefähr, ja. Aber manches haben wir dann eben an die Moderatoren weitergegeben und die haben das während der Sendung dann mit eingeflochten und das war alles so locker, wie ja eigentlich der Rundfunk damals nicht war.
Wie war der Rundfunk damals?
Na, der war schon ziemlich streng eingeteilt. Also wenn wir der Abend der Jugend, wie gesagt, machte eine Ausnahme, aber ich bin ja dann später im Nachmittagsmagazin erst als Moderatorin tätig gewesen und dann auch als Chefin vom Dienst. Und das war auch eine 3-Stunden-Sendung, aber da war natürlich am Vormittag, haben wir schon so genau eingeplant, auch zeitlich und in welcher Länge wir welche Themen behandeln wollen und welche Musik dazu kommt. Da war auch nicht die Selbstbedienung mit Musik, die es ja später dann gab, sondern wir hatten unsere Musikredakteure, die mit im Studio waren und die dann ausgewählt haben, welche Titel wozu passen und war zum Beispiel also nach einem Wortbeitrag nie ein gesungener Titel, sondern das war dann immer instrumental und solche Vorgaben.
Weil man dachte, Wort an Wort passt nicht.
Ja. Und also das war schon alles so 3 Stunden sehr genau geplant, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen, was an welche Stelle kommen soll. Und das fiel natürlich bei diesem 24-Stunden-Programm, die 4 Tage weg, das konnte man ja gar nicht vorplanen. Es wurde dann nachts weniger, gab es weniger Reportagen und mal mehr Musik und so, aber eben der Kundendienst zum Beispiel konnte ja auch Mitternacht jemand verloren gehen. Und der hat schon rund um die Uhr gearbeitet und das hat auch, ja, war interessant, wenn es auch eigentlich keine richtige journalistische Arbeit war.
Es gibt ein Foto von Ihnen, da sitzen Sie am Schreibtisch und im FDJ-Hemd. War das damals Pflicht, dass alle FDJ-Hemd tragen mussten?
Ja, das hatte Gerhard Eisler so gewollt. Und er führte dann auch Gäste vom Deutschlandtreffen, Politiker oder ja Jugendfunktionäre oder ausländische Gäste, die dann nach Berlin gekommen waren, durch unseren großen Bereich, wo wir an unseren Schreibtischen saßen und telefonierten und so. Und da wollte er gern, dass wir alle blaues Hemd tragen.
Denn es hat ja die FDJ eingeladen zu diesem Treffen.
Ja.
Vielleicht können wir noch mal was zu diesem Charakter Deutschland-Treffen überhaupt sagen. Denn die Mauer war ja quasi schon da. Also ein geteiltes Berlin und auch ein geteiltes Deutschland, aber dennoch Deutschland-Treffen. Wie passte das für Sie damals zusammen?
Naja, das war auch etwas Besonderes, dass während des Deutschland-Treffens viele, nicht nur aus West-Berlin, sondern auch aus der Bundesrepublik, von den Jugendverbänden der SPD vor allem und von der CDU sicher auch, aber wir haben uns mehr so auf die Falken und solche jungen Leute verlassen. Und da gab es aber auch wirklich so, das habe ich natürlich selbst nicht miterlebt, aber gehört, dass dann so am Alex und an Linden und so sich auf dem Bebelplatz Gruppen zusammenfanden und wirklich spontan ihre Meinung ausgetauscht haben, auch über politische Themen und das nicht so mit vorgegebenen Thesen, sondern man ging aufeinander ein. Das war sonst nicht ganz so üblich.
Aber was war das Ziel? Ein gemeinsames Deutschland?
Also um das gemeinsame Deutschland ging es bei dem ersten Deutschlandtreffen, das war ja 10 Jahre vorher gewesen. da, 1954, ging es wirklich noch darum, war ja auch noch keine Mauer, waren zwar zwei deutsche Staaten, aber da hatte man noch den Versuch und die Illusion, es könnte doch irgendwie zusammengefügt werden. Das war 1964 nicht mehr vorstellbar. Also dazu war eben doch durch die Mauer und insgesamt durch die politische Entwicklung die Entfremdung zu stark. Aber es waren gerade unter den jungen Leuten und eben auch unter vielen, das waren natürlich die, die sich dafür interessiert, wie geht's denn in der DDR zu, die hatten den Osten ein bisschen erkunden wollen und da war das alles offener und nur mit einer schnellen Vereinigung hat keiner mehr gerechnet damals.
Aber es geisterte damals so ein Begriff auch durch die Zeitung, Tauwetterperiode. Was war damit gemeint?
Ja, das kam eigentlich von der Sowjetunion her, da die ersten Bücher über die Lager veröffentlicht wurden, was wir vorher überhaupt nichts wussten mit diesen Gulags. Das war ja völlig von uns ferngehalten und dann kamen da die ersten Romane über solche Dinge und das nannte sich bei uns jedenfalls, aber gerichtet auf die sowjetische Politik, Tauwetter. Und das hat sich natürlich dann hier auch, wenn es dort möglich ist, über sowas zu schreiben und Filme zu machen, dann müsste das bei uns ja auch so sein. Und man hat natürlich solche Versuche gemacht, die allerdings dann mit diesem Plenum, als die Filme reihenweise verboten wurden, sehr schnell abgebrochen war.
Das war 65 dann im Dezember?
Ja.
Aber bleiben wir nochmal bei dem Sonderstudio Deutschland-Treffen. Haben Sie nebenbei Radio hören können und so ein bisschen noch in Erinnerung, was da eigentlich lief? Ich habe gehört, Beatles wurden gespielt. Wie sich so ein 99-Stunden-Programm letzten Endes anhörte?
Also es wurde sehr viel mehr gesprochen, eben so Rundgesprächen, wo jeder, ohne was vorgegeben zu haben, einander auch widersprach durchaus und so, als Musik zu machen. Es war in der Nacht war mehr Musik natürlich, aber tagsüber war eigentlich fast immer die Sprache dominant.
Mhm. Und was waren so die hauptsächlichen Themen? War das die unterschiedliche Sicht auf das deutsch-deutsche Verhältnis oder ging es da auch mal um Liebe oder um Bücher? Oder?
Es ging auch um Alltagsdinge und Schule bis zu Kinderkrippen, Kindergärten und so. Also das spielte da auch schon eine Rolle, weil wir da ja doch einiges vorzuweisen hatten, was in der Bundesrepublik noch sehr am Anfang stand. Und da hat man sich schon über das normale Zusammenleben auch unterhalten und hat versucht, einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Nun haben Sie ja schon bei der Jungen Welle erklärt, dass das dass der Live-Anteil sehr hoch war, was damals nicht üblich war, im Westen übrigens auch nicht. Da wurde auch sehr viel Manuskript abgelesen. Aber war das sozusagen das Privileg der Jugend, dass man merkte, anders kriegt man die Jugend gar nicht ans Radio, als wenn man mal das Papier zur Seite legt und frei von der Leber redet? Oder was war die Idee dahinter?
Naja, das war schon so, dass man der Jugend so ein bisschen eine Sonderrolle geben wollte.
Es gab so ein Stichwort, die Hausherren von morgen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass man sozusagen die Jugend schon so behandelte, als wären sie irgendwann mal selbst in Verantwortung.
Ja, ja.
War das ein Privileg der Jugend, abzuweichen von dem starren Konzept, das es ja auch im Westen gab, also sehr viel Manuskript, sehr viel Aufzeichnung, dass man sagte, man kriegt nur über live die Jugend? War das schon damals die Idee dahinter?
Ja, und das war auch das Bedürfnis der jüngeren Redakteure. Die wollten nicht mehr so am geschriebenen Wort kleben, sondern original Gespräche führen. Und es wurde dann auch gesagt, wir hatten alle Sprecherziehungen hier im Haus. Und da sagten aber dann die Sprecherzieher, also ihr müsst jetzt nicht wie die Nachrichtensprecher nun ganz jedes Wort sauber aussprechen mit dem Hochdeutsch, das nun mal da gefragt ist. Das blieb noch lange bei den Nachrichten. Aber die Moderatoren, die sollen nicht stark Dialekt sprechen, aber sie können ihren eigenen Duktus haben und können auch durchaus, man kann hören, der kommt aus Thüringen oder aus Mecklenburg oder aus Dresden. Das war dann alles so, dass es ein bisschen persönlicher sein sollte und nicht mehr so ganz streng in jede Kategorie eingeordnet. Aber das war eben auch unser Wunsch.
Haben Sie noch aus jener Zeit Moderatoren in Erinnerung, die damals eben frei von der Leber weg auch, wie Sie sagten, dann möglicherweise Dialekt sprechen durften?
Ja, na, das war zum Beispiel der Manfred Matzke, der dann später mit seiner Frau ja so eine Unterhaltungssendung auch hatte im Fernsehen. Und Roland Lehmann, Lothar Ziebes.
Aber kehren wir nochmal zurück zum Ende des Sonderstudios DT64. Das war ja nur eigentlich als Festivalbegleitwelle konzipiert und dann ging man wieder in den Regelbetrieb über. Aber dennoch gab es ja dann am 29. Juni 1964 unter dem Titel Jugendstudio DT64 quasi eine Neuauflage mit Verweis auf dieses Deutschlandtreffen. Also man hat ja bewusst diese Marke übernommen.
Ja.
Was ist denn dazwischen passiert? Wissen Sie das noch?
Naja, es war damals wirklich unser Gerhard Eisler, dem das so gut gefallen hat. Und der war ja nun auch einer schon durch seine USA-Zeit und so, der nicht immer so in den engen Wegen gegangen war und seine Vorstellungen auch ein bisschen lockerer waren. Und der war so angetan von diesen 4 Tagen, die so gut abgelaufen waren, ohne allzu große Vorbereitung, und hatte eigentlich den Otto Bark dazu überreden wollen, das weiterzuführen. Aber mein Otto hatte vorher schon mit dem Fernsehen Verbindung aufgenommen. Dem war das Radio nicht mehr gut genug. Er wollte gerne einen Fernsehjugendclub machen. Und das war ihm auch zugesagt worden. Und da hat er gesagt, ja, also mit mir geht das hier nicht weiter. Ich gehe zum Fernsehen, nahm auch die Reporter Manni Matzo, Roland Lehmann, Lothar Ziebes, die nahmen alle mit zum Fernsehen. Und da hat dann der Sigmar Krause vom Berliner Rundfunk, der ja eben auch schon angefangen hatte mit Jugendsendungen, gesagt, und wärst du doch derjenige, der das übernehmen könnte. Und er sagte auch ja und wollte aber ganz gerne. Nun, die noch Dagebliebenen hätte also auch mit mir gesprochen und ich wäre da auch gern hingegangen. Mit dem Fernsehen war ich nicht mit gemeint und hätte ich auch nicht gewollt. Aber da hat unser Intendant damals, Wolfgang Kleinert, der hätte mich gehen lassen. Aber der Chefredakteur, der Rolf Schmidt, hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir geben von Radio DDR keinen Redakteur an einen anderen Sender ab. Und das hätte über das Komitee bestätigt werden müssen. Und da hat er sich so dagegen gesträubt, sodass ich da bleiben musste und musste aber nun mir ja was Neues suchen, beziehungsweise bekam das empfohlen, dann gehst du in unsere Redaktion Aktuelle Politik. Und so bin ich da gelandet, obwohl ich eigentlich zum Sigmar in diese Nachfolgenredaktion vom DT64 gern gegangen wäre.
Das heißt, Ihr Chefredakteur bei Radio DDR hat Gerhard Eisler überstimmen können? Also da, ja, konnte man sagen, Gerhard, mach du deins, ich mach meins, oder wie?
Naja, das Komitee bestand ja nicht nur, Gerhard Eisler war zwar der Vorsitzende, aber im Komitee waren alle Chefredakteure und Intendanten und es gab ja noch 3 stellvertretende Komiteevorsitzende. Die hätten alle dem zustimmen müssen, einem solchen Wechsel. Und da hat Rolf Schmidt, wie auch immer, das durchgesetzt, dass ich nicht von Radio DDR zu Berliner Rundfunk wechseln durfte.
Die Befürchtung war, dass dann Radio DDR sozusagen den Nachwuchs verliert, oder was war der Grund?
Ja, welche Befürchtung er hatte, hat er mir nicht verraten. Er hat nur gesagt, Radio DDR gibt keinen Redakteur an den Berliner Rundfunk oder einen anderen Sender. Du wirst hier gebraucht und jetzt machst du eben in der aktuellen Politik weiter. Hat mir sehr leid getan.
Was aber dann letzten Endes für die Familienzusammenführung gar nicht so schlecht war, weil ihr Mann war ja auch bei Radio DDR, ne?
Der war auch bei Radio DDR.
Aber das war dann kein Compliance-Fall, das war dann okay.
Ich hatte ihn schon gebeten, weil er kannte den Rolf Schmidt natürlich viel besser und viel länger als ich. Und da habe ich gesagt, leg noch mal ein gutes Wort für mich ein beim Rolf. Und behauptete er, hätte es versucht, aber Rolf hätte nicht nachgegeben. Naja, und da blieb ich eben bei Radio DDR und musste jetzt in einer Redaktion arbeiten, die mir eigentlich erstmal gar nichts zusagte. Otto hat im Fernsehen dann mit seiner Idee, dort eine Jugendsendung zu kreieren, nicht Fuß fassen können. Der Manfred Matzke und andere Redakteure sind dort geblieben, dann auch in der Unterhaltungsredaktion, aber nicht so eine Jugendredaktion. Und Otto Bark, hat den Radio- und Journalistenberuf völlig aufgegeben, wurde dann, als das SEZ in Friedrichshain eingeweiht wurde, dort Chef. Und ganz zum Ende der DDR-Zeit war er beim Zirkus Sprecher oder Direktor von Zirkusverband.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter. Mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier dann wieder in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.